Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Diese alte Erkenntnis zieht sich durch inzwischen 27 Weltklimakonferenzen und ist jedes Mal das einzig verlässliche Ergebnis. Den mehr oder minder Ambitionierten von Sharm el-Sheikh wird es nicht anders ergehen, obwohl Feuer unterm Dach ist. Die Erde fängt an, aus den Fugen zu geraten. Aber die Schmerzgrenze scheint für viele noch immer nicht erreicht. Wettlauf gegen die Zeit. Was bringt der Klimagipfel jetzt in der Phoenix-Runde?
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Lamia Messari-Becker ist bei uns. Sie sind Bauingenieurin, Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen, Expertin für nachhaltiges Bauen, hat mit Klima sehr viel zu tun. Und Sie sind Mitglied des Club of Rome, der ältesten und einer der bedeutendsten Umweltschutzorganisationen auf der Welt. Özcan Terli ist bei uns, Diplom-Meteorologe, bekannt vom ZDF als Wettermoderator. Neben ihm der Platz ist frei. Da müsste eigentlich Pauline Brünger von Fridays for Future sitzen. Die hat auf dem Weg hier ins Studio die ebenso umwelt- wie klimafreundliche Bahn benutzt und die Deutsche Bahn. Und das ist der Grund, warum sie noch nicht hier ist. Und Daniel Gräber ist bei uns. Sie leiten das Ressort Kapital beim Debattenmagazin Cicero. Herr Terli, die Klimakonferenz, haben wir heute Abend gehört, geht wahrscheinlich mal wieder in die Verlängerung. Ist es eigentlich ein gutes oder wie so oft ein eher schlechtes Zeichen, dass man sich offenbar nicht einigt? Dieses Mal gibt es sogar noch nicht mal im Vorfeld des Abschlusskonferenz ein Kommuniqué.
Ja, deswegen wurde es ja wahrscheinlich verlängert, weil es eben noch einiges zu debattieren gibt. Erst einmal, Hauptsache es kommt was bei rum und dann können Sie es auch gerne verlängern. Ich hoffe, es kommt was Vernünftiges bei rum, ja. Mhm.
Frau Messari-Becker, da kann die Weltklimakonferenz beschließen, was sie will. Zu Hause muss es dann umgesetzt werden. Wo liegen denn in der Praxis der Klimaschutzmaßnahmen die größten Steine im Weg?
Die größten Steine liegen darin, dass sehr oft Ziele, ambitionierte Ziele formuliert werden, aber keine technologischen Lösungen mitgedacht werden. Insofern muss Klimakonferenz auch eine Technologiegemeinschaft werden. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, es muss sozial gedacht werden. Das heißt, möglichst viele Menschen, viele Länder mitnehmen. Und dazu braucht diese Klimakonferenz auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Die 100 Milliarden US-Dollar, die 2009 versprochen wurden, 2015 im Pariser Klimaabkommen festgeschrieben werden, da ist bisher nichts geflossen und das ist verheerend für das Vertrauensverhältnis.
Herr Gräber, Annalena Baerbock ist ja vor Ort in Sharm el-Sheikh, um zu retten, was zu retten ist. Hilft es eigentlich dem Klima, dass in Deutschland Grüne, Bündnisgrüne im Moment an den Schaltstellen der Regierung sitzen?
Ich würde sagen, es schadet sogar dem Klima, weil wenn man sich anschaut, während Frau Baerbock Klimaaußenpolitik betreibt und um die Welt chattet, ist zu Hause im entscheidenden Ministerium, dem Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, Herr Habeck am Werk. Und er hat zuletzt gezeigt, dass er mit seinem Nein gegen eine wirkliche Atomkraftverlängerung und stattdessen Kohlekraftwerke zurück ans Netz holt, dass er damit den CO2-Ausstoß von Deutschland nicht senkt, sondern erhöht.
Wir haben ja jetzt in den letzten 14 Tagen diese Weltklimakonferenz, Conference of the Parties, das sind alle diejenigen, also COP, alle diejenigen, die dieses Klimarahmenabkommen unterzeichnet haben, haben wir jetzt erlebt. Das läuft ja immer nach dem gleichen Ritus ab bei diesen Klimakonferenzen. Ich glaube, bis zu 35.000 Personen sind da in dem ägyptischen Badeort an der Südspitze der Sinai-Halbinsel versammelt. Wenn man sich, Özcan Terli, die letzten 14 Tage da anguckt, was da alles passiert ist, wo hakt es eigentlich am meisten bei dieser Konferenz?
Ja, also aus meiner Sicht ist, also ganz klar, da muss es zu einem Ergebnis kommen. Aber die Frage ist natürlich auch, was macht die Ölindustrie dort und was für ein Gewicht hat die Ölindustrie dort? Weil das haben wir auch in den letzten Konferenzen gesehen, dass da ja auch versucht wird, quasi die Ergebnisse zu verwässern. Und also wenn da nicht was Vernünftiges bei rumkommt, ist das ein fatales Zeichen.
Die Öl-Gasindustrie hat ja da auch Lobbyisten vor Ort. Es wird ja jetzt auch immer wieder versucht, offenbar von dieser Seite, den Ausstieg aus den fossilen Energien sozusagen da nicht festschreiben zu lassen. Ist das klug im Moment, weiter auf fossile Energien, auch als Übergangsenergien zu setzen? Oder sollte man vielleicht in einer langfristigen Projektion, Herr Gräber, schon mal sagen, also das ist ja eigentlich nicht die Zukunft, um das Weltklima zu erhalten?
Nein, also natürlich müssen wir langfristig von den fossilen Energieträgern wegkommen, auch weil letztendlich die Vorräte zwar noch durchaus einige vorhanden sind, auch in Deutschland übrigens. Das Gas, was bei uns im Boden schlummert, wird nicht angepackt. Stattdessen holen wir es mit viel schlechterer Klimabilanz aus den USA jetzt. Also es gibt noch fossile Brennstoffe, eben auch nicht ewig, aber wir müssen natürlich, um den CO2-Ausstoß zu senken, müssen wir natürlich von den fossilen wegkommen. Bei dem Ziel sind wir uns alle einig. Bloß ich halte überhaupt nichts davon, dass sich Politiker, ob auf internationaler Ebene, wie jetzt bei dem Gipfel oder auf grünen Parteitagen oder bei uns im Bundestag, darüber Gedanken machen, was wann abgeschafft werden soll und mit welcher Jahreszahl, sondern wir müssen doch viel mehr positiv an die Sache rangehen, in was wollen wir investieren. Also lassen wir die Gas- und Öllobby machen, was sie wollen, und schauen, dass wir parallel dazu in Wasserstoff investieren, auch Nuklearenergie vorantreiben in neue Forschungsbereiche, wo einiges viel unterwegs ist gerade, aber Deutschland komplett den Anschluss verliert. Also wir müssen doch gucken, in was wollen wir einsteigen, bevor wir irgendwelche Ausstiegsbeschlüsse fassen, die dann eh nicht umzusetzen sind, weil sie nicht in der Mehrheit zu vermitteln sind.
Frau Misari-Becker, wird da zu viel Symbolik in diese Klimakonferenzen gesteckt? Von der einen wie von der anderen Seite?
Ja, von beiden Seiten. Das ist Stichwort. Was mir fehlt, ist einfach eine systemische Herangehensweise an die Transformation des Energiesystems. Also ich muss doch einen Gesamtplan haben, der die Einstiege in Erneuerbaren mit den Ausstiegen aus Fossilen abstimmt und kombiniert. Und in der Übergangszeit werden wir sicherlich noch fossile Energien brauchen, aber langfristig muss ich doch diesen Plan aufstellen. Und das vermisse ich total in Deutschland. Und die Industrienation Deutschland macht gerade vor, wie es eben nicht geht. Und das ist auch fatal für die Länder. Die sehen nämlich, dass die Energiewende, so wie Deutschland die aufgesattelt hat, nicht funktioniert. Und da brauchen wir Korrekturen, also hier im Land, also nicht weiter nur auf Wind und Photovoltaik, also nur auf die Stromseite zu setzen, sondern auch Wärme mitzudenken, also alle anderen erneuerbaren Energien, kurzum alles zusammenkratzen, was geht. Und das andere, was hier völlig verschlafen wurde, ist natürlich der Aufbau von Speichertechnologien, Speicherinfrastrukturen. Mhm. Und das dritte, was Deutschland vormacht, ist, dass wir mit einem Umstieg auf erneuerbaren Energien es so verbockt haben, dass wir sämtliche Jobs verlieren. Wir haben negative Beispiele aus der Solarindustrie, Windanlagen, ich könnte sagen als Bauingenieurin auch die Stahlunternehmen sind abgewandert. Und ich befürchte Ähnliches auch im Bausektor, der ja auch wichtig für die Klimaschutzziele. Insofern ist, wir müssen irgendwie zeigen, dass die Klimaschutzziele vereinbar sind mit einer Wertschöpfungskette, einer technologischen Wertschöpfungskette, dass die Länder sehen, aha, es funktioniert. Und das gelingt im Moment Deutschland.
Das eine ist die Investition in regenerative Energien. Ist Deutschland will ja immer wieder versuchen, gerade in der Klimapolitik auch Vorreiterrolle zu spielen oder den Vorreiter zu spielen. Ist das, überschätzen wir uns da im Moment in unserer
derzeit auf jeden Fall, also keine Frage. Da müsste viel mehr passieren. Und selbst die Ziele bis 2030, die sind ja nicht einzuhalten. Das wurde ja zuletzt auch nochmal festgestellt. Und ich muss aber widersprechen, dass wir die Öl- und Gasindustrie machen lassen, weil sie investieren ja, sie sehen ja jetzt gerade alles boomen und würden am liebsten weiter investieren. Wir müssen raus aus den Fossilen und das so schnell wie möglich. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein irgendwie
Spaß. Ja, wegen der Ukraine, des Krieges.
Gegen ja, klar. Aber das muss halt reduziert werden. Und das ist, es geht hier nicht um Partikularinteressen von irgendwelchen Parteien. Es geht hier darum, dass man runter muss damit, weil das eben der Verursacher ist der Erhitzung. Und wenn man das sieht, Ursache und Wirkung, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren, da müssen wir raus. Hat übrigens, das haben wir auch im Pariser Abkommen auch so beschlossen. Mhm. Und da gibt es eigentlich gar nichts zu diskutieren. Wir müssen es nur schnell machen. Denn je länger wir warten, desto größer wird das Risiko, dass wir bestimmte Grenzen überschreiten. Die 1,5-Grad-Marke zum Beispiel, die kaum noch zu halten ist. Da müssen wir ran. Und wenn ich sage, es ist kaum noch zu halten, bedeutet das nicht, dass wir jetzt irgendwie uns zurücklehnen und sagen, oh, wir schaffen das eh nicht mehr, sondern wir müssen alles dran setzen. Trotzdem die Maßnahmen um dieses Ziel zu halten, müssen wir quasi investieren.
Herr Gräber, es ist ja jetzt so, dass CO2-Emissionen ja die dumme physikalische Eigenschaft haben, nicht an nationalen Grenzen Halt zu machen oder beziehungsweise an Land sauber zu halten, dass sich daran hält, selbst wenn wir jetzt nicht Musterschüler sind auf der Welt, die anderen großen Emittenten, also die, die besonders viel ausstoßen an CO2, China, die USA, Brasilien, da sieht es ja auch nicht besonders gut aus. Was passiert eigentlich oder macht es Sinn zu sagen, wir gehen jetzt mal mit gutem Beispiel voran, die anderen kommen hinterher oder ist das sowas wie Blauäugigkeit?
Es ist, glaube ich, bei uns war das ja in der Energiewende, wie sie dann ab 2011 mit dem Atomausstieg, wie er dann beschlossen wurde, wurde das ja als große nationale Kraftanstrengung auch in Deutschland mit so einem gewissen positiven Gemeinschaftsziel. Wir wollen jetzt da voran. Und jetzt hat, glaube ich, also es war schon vor dem Ukraine-Krieg abzusehen, dass es einfach nicht hinhaut, wie man sich das ausgedacht hat. Und mit dem Ukraine-Krieg und jetzt dem Gaslieferstopp hat sich halt das Problem gezeigt, weil dieser Einstieg in die Erneuerbaren hat gleichzeitig auch zu einem Ausbau des Gasbedarfs geführt. Und das Gas fehlt uns jetzt und diese Probleme fallen uns jetzt auf die Füße. Und momentan ist es so, wir wollten eigentlich der Welt zeigen, dass ein Industrieland sich auf Erneuerbare umstellen kann. Mhm. Im Moment zeigen wir der Welt, sind wir eigentlich ein abschreckendes Beispiel, wie man es nicht macht.
Ja, aber Moment mal, das ist ja eine Sache, die ja in den letzten 16 Jahren vermasselt wurde. Ja? Ja. Also da sind wir uns ja auch einig, das ist ja eine Tatsache, dass die Windindustrie abgewirtschaftet wurde, die Solarindustrie beziehungsweise umgekehrt, anstatt da massiv auszubauen, da würden wir jetzt ganz anders aber dastehen.
Aber wir haben doch ausgebaut, schauen Sie sich ja, doch mal aber, in Deutschland aber es um. Ist,
nee, schauen Sie sich mal an, die Ausbaukurven, die sind eindeutig, es gibt einen Einbruch bei der Solarindustrie, das wissen Sie ja wahrscheinlich, also 2012, da ging es dann abwärts. Ja, da,
die Hersteller meinen Sie jetzt?
Ja, was heißt die Hersteller? Das war politisch entsprechend gelenkt. Sie meinen
aber einen Einbruch nicht bei den installierten Anlagen, sondern einen Einbruch bei den Solarzellenherstellern.
Genau, ja, weil es ja es geht ja um die politische Rahmenbedingungen.
Naja, ne? Wenn es darum geht, dass wir Energie haben wollen, dann ist es egal, ob die Photovoltaikzelle in China hergestellt wurde. Hauptsache, sie ist auf unserem Dach, würde ich jetzt sagen.
Naja, also sie müssen es ja auch wieder importieren und jetzt sind wir von China abhängig. Ne? Also jetzt da wird jetzt viele hergestellt, aber eigentlich ist das ja, wir wollen doch nicht die Industrie weggeben. Es wäre doch schön gewesen, wenn die Solarindustrie hier geblieben wäre. Genauso wie die Windanlagen, auch da würde auch nicht genug ausgebaut. Wenn hätte man das entsprechend weiter geführt, würden wir jetzt besser dastehen und müssten nicht so viel Gas importieren. Das sind auch Tatsachen.
Ne? Darf ich das ganz kurz vielleicht noch mit der Frage erweitern. Es fehlt Solar, es fehlt Windenergie. Das ist bekannt. Es gibt große Widerstände gegen den Bau von Wind- und Solarparks. Es fehlt aber auch der Nachschub. Rohstoffe, Fachkräfte, die Montage und die politischen Widerstände dagegen. Jetzt kann ich zwar sagen, in 8 Jahren wäre es gut, wenn wir fast nur noch regenerative Energie haben. Nur das wird ja schon allein wegen dieser Faktoren, also wie gesagt, Fachkräftemangel, Rohstoffmangel und politischer Widerstand gar nicht funktionieren.
Es ist richtig, dass wir wirklich Fachkräftemangel haben, so dass die Bauwirtschaft zum Flaschenhals praktisch aller Klimaschutzziele werden kann. Deshalb brauchen wir Aufbaupläne, Personalaufbaupläne und langfristige Investitionen, so dass die Bauwirtschaft sieht, es wird eine langfristige Aufgabe für uns geben. Deshalb können wir auch Fachkräfte aufbauen. Das wird aber nicht das gesamte Problem lösen, denn wir haben, es ist die Aufgabe der Zukunft ist nicht mehr Ausbau alleine, sondern wir müssen auch anders ausbauen. Was wir beispielsweise eben nicht dafür gesorgt haben, ist die Speicherstruktur und die Speicherkapazitäten. Das ist ein fataler Fehler der Politik und auch der wissensbasierten Politikberatung. Da gibt es immer noch die Behauptung, wir hätten Speicher noch und nicht. Also wir müssen wirklich aus den erneuerbaren Strom was nutzbar produzieren und liefern, also die erneuerbare Energie nutzbar machen, das ist eine extrem wichtige Aufgabe. Und das Dritte vielleicht, wenn Sie mögen, ist, dass wir aus diesem Grund der Rohstoffknappheit dringend auch eine Kreislaufwirtschaft etablieren müssen, die ressourceneffizient ist, ressourcenbewusst ist, die Material maximal sparsam einsetzt und sie immer im Kreislauf hält. Das gilt für die Bauwirtschaft, das gilt aber auch für erneuerbare Energien, für Elektromobilität und all das. Und da sind wir ja einig, dass wir die Rohstoffe für so viel mit diesen Zielen nicht wirklich haben. Wir
das heißt,
wir
sind die sogenannten Mühen der Ebene. Herr Gräber, wir definieren immer Ziele. Also das 1,5-Grad-Ziel gegenüber der Temperatur, der Durchschnittstemperatur in der vorindustriellen Zeit, also vor 1800 etwa. Wir sagen in Europa so zwischen 2045 und 2050 wollen wir klimaneutral sein. Nur der Weg dahin ist unklar. Fehlt da eine, man nennt es aber Neudeutsch Roadmap, also da ist eine Planung, eine Wegekarte zu diesem Ziel, was da genau passieren muss, was wir erreichen müssen in der Zwischenzeit, damit auch diese Ziele realistisch sind. Denn vielen klingt das, was wir da hören, das sind die, glaube ich, auch nicht alleine, als ziemlich überambitioniert, um nicht zu sagen utopisch.
Ja, also ich würde dafür plädieren, lieber die Ziele, man muss sie sich setzen, weil sonst erreicht man nichts, aber ich wäre lieber dafür, die Ziele ein bisschen realistischer zu formulieren und dann auch nicht von Wahl zu Wahl, jetzt machen wir noch schnelleren Kohleausstieg und man hat ja gesehen, wo es hinführt, das funktioniert ja nicht, die Zahlen sind ja,
die Ziele, aber
Unsinn. Und dann stattdessen eine, was mir fehlt vor allem, ist eine langfristige Strategie, wie will Deutschland ein Industrieland bleiben, wie will Deutschland eine sichere und vor allem auch bezahlbare Energieversorgung mit dem Ziel der Umwelt- oder Klimafreundlichkeit kombinieren? Da hat Deutschland keinen Plan momentan, weil was jetzt immer gepredigt wird, wir brauchen noch mehr Solar- und noch mehr Windkraft. Ist zwar richtig, dass wir es brauchen, aber uns fehlen die Speicher, weil ich glaube, viele Menschen und ich befürchte fast auch viele Politiker haben gar nicht verstanden, wie das Stromnetz eigentlich funktioniert. Das Stromnetz muss immer, es muss in jeder Sekunde genauso viel Strom erzeugt werden, wie verbraucht wird. Genauso viel.
Sogenannte Grundlast.
Und das schaffen einfach Wind- und wetterabhängige Energiequellen schaffen das einfach nicht. Und es wurde komplett versäumt, das zu lösen. Und deswegen brauchen wir ja die Kraftwerke. Also es sollten Gaskraftwerke sein, jetzt auf einmal auch nicht mehr, weil das Gas jetzt dafür fehlt. Und aus meiner Sicht bleibt für die Übergangszeit bleiben die Atomkraftwerke. Und ich halte es für den größten Fehler, dass wir jetzt nicht die 6, die wir noch haben, wirklich für ein paar Jahre am Netz
lassen. Nur 3 sind ja noch am Netz.
Ja, aber die sollen Mitte April abgeschaltet werden.
Ja, aber Atomkraftwerke, bis wann wollen Sie die denn bauen? Die brauchen erst einmal in der Planung.
Die noch stehen.
Ja, aber das sind ja auch nur wenige Prozente, die liefern. Und das Gasproblem lösen die ja damit auch nicht. Also im Prinzip ist da ein Defizit, ganz klar.
Sie lösen aber das Gasproblem ein bisschen. Sie lösen vor allem das Kohleproblem, weil was jetzt passiert, Kohle, was ich vorhin meinte,
dieser Fokus auf CO2, der ist wirklich fatal, weil man sieht, dadurch haben wir, also durch die Krise jetzt mehr Kohle, das ist fatal für die CO2-Bilanz. Wir importieren LNG, das ist mit einer schlechteren CO2-Bilanz als Braunkohle. Und wenn man jetzt nur auf CO2 fokussiert wäre, dann müssten eigentlich die AKWs laufen. Und deshalb bin ich als Mitglied im Global Forum dann doch für alle Ziele. Also wir haben hier 17 SDG, 17 Nachhaltigkeitsziele. Da ist Klima ganz wichtig, aber da ist auch der Kampf gegen Armut. Da ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Da ist auch der Zugang zu bezahlbarer, sauberer Energie. Ja. Bezahlbar. Und deshalb muss erneuerbare Energien viel extrem günstig werden, damit die gesamte Welt davon profitieren kann.
Damit sind wir zurück in Sharm el-Sheikh. Wir haben jetzt über die politische Situation, was Klima angeht, gesprochen, weil wir wollen ja auch auf den Klimagipfel schauen. Da geht es ja auch ums Geld. Also das kostet auch bei uns eine Unmenge Geld, die Energiewende, das wird niemand bezweifeln. Das gilt weltweit natürlich erst recht. Jetzt haben gerade die Entwicklungsländer immer wieder Entschädigungen gefordert für die Klimaschäden, die die Industrieländer beim Aufbau ihrer Industrie in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten auch ihres Wohlstands verursacht haben. Und zwar zum Schaden der Entwicklungsländer, das nennt sich Loss and Damage, also eine Art Entschädigungszahlung, das kommt auch noch dazu. Man könnte jetzt noch Unmengen von anderen Bereichen aufzählen, die zwar mit den 100 Milliarden Unterstützung in die Richtung, noch weitere Unterstützung für Entwicklungsländer, gerade in Afrika. Bei diesen Finanzierungsvolumen, wie realistisch ist das eigentlich, was man sich da vorgenommen hat? Also, denn es fehlt ja dieses Geld noch, obwohl es ja schon vor Jahren angekündigt
wurde.
Ja.
Es fließt so wenig, so gut wie nichts. Und das ist natürlich ein verheerendes Signal. Es braucht diese vertrauensbildende Maßnahme wirklich. Aber es wird trotzdem nicht reichen. Deshalb ist es wichtig, Klimathemen mit anderen Themen zu verbinden, damit auch für die Länder eine Wertschöpfungskette daraus generiert wird. Ich bin auch sehr für Energiekooperationen mit dem Ausland. Aber vor Ort in Afrika kann es nicht nur darum gehen, wir produzieren Energie und exportieren dann, sondern es muss für die Jugend insbesondere dort auch eine Perspektive erfolgen. Also durch Technologie, durch Bildung, durch Forschung. So kann es sein, dass dann die Länder auch wirklich diesen Marsch gehen und mitmachen. So sehe ich das. Und was auch verheerend ist, dass China zwar heute fast ein Drittel produziert, aber es ist ausgerechnet das Land, also die verfehlen auch ihre Ziele und es ist das Land, was die Technologie praktisch kopiert am Ende und davon profitiert, aber trotzdem die Ziele nicht erreicht und nicht bereit ist, in diesem großen Fonds von 100 Milliarden
zu bezahlen. Man fragt sich ja, die Wüste Sahara, die größte Wüste der Erde, die könnte man mit Solarmodulen regelrecht bestücken, vollstellen. Dort ist Sonne ohne Ende vorhanden, eine Energiequelle, die nichts kostet, die in riesigen Mengen da ist. Es ist auch Platz, dort zum Beispiel Solarstrom zu erzeugen. Mhm. die Investitionen in regenerative Energien im letzten Jahr auf der ganzen Welt, da liefen 0,6% nach Afrika. Das heißt, diese Frage, wie man überhaupt mit Zukunftstechnologie, mit Projekten umgeht, da läuft ja unglaublich viel falsch, wenn man jetzt hört, dass man eigentlich da, wo man es bräuchte, gar kein Geld reinsteckt.
Ja, also ich meine, einerseits ist es so, dass Solarzellen ja und Photovoltaik ja eigentlich die billigste Energieform mittlerweile ist. Also Atomkraftwerke neu aufbauen oder Kohlekraftwerke, das ist ja eigentlich alles viel zu teuer. Ne?
Eigentlich
ist es zu teuer. Und das wäre eigentlich optimal, in solchen Ländern, gerade wo viel Sonnenschein ist, quasi auch Photovoltaik aufzubauen. Und da muss man natürlich auch die Länder dran beteiligen. Und was wir vielleicht hier gerade überhaupt gar nicht besprechen, ist vielleicht, dass wir das so oder so machen müssen, diesen Schritt zur regenerativen. Weil wir haben gar keine andere Chance. Wir können eben keine fossilen weiter verbrennen. Das ist, das passt einfach nicht ins Budget. Und wenn wir dieses Budget, was wir ja eben haben, wenn wir das überschreiten, überschreiten wir halt bestimmte Temperaturmarker. Mhm. Das bedeutet, dass die globale Mitteltemperatur, sagen wir mal, die 1,5 Grad Marke überschritten wird, 1,5 und 2 Grad, das ist ein Riesenunterschied. Das klingt so wenig, aber es ist global betrachtet. Lokal kann das bedeuten, dass es viel heißer wird, zum Beispiel in Europa, zum Beispiel in Deutschland. Ne? Also wir haben den letzten Sommer gesehen, wie die Temperatur gestiegen ist, was für wie der Sommer war,
also
was
schon,
für
eine Dürre wir hatten. Eine Folge des Klimawandels, nicht ein
davon können Sie ausgehen. Ausreise. Davon können Sie ausgehen. Das war ja der wärmste Sommer in Europa. Das war der wärmste Sommer, jetzt runtergebrochen, in Deutschland und der wärmste Oktober in Frankreich, in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland. Wir haben massive Schmelze bei den Gletschern beobachtet. Da haben sie teilweise Gletscherabschmelze von 6 Metern. Also ich rede jetzt nicht von 6 Metern an der Gletscherzunge am Ende, wo der Gletscher zu Ende geht, sondern ein Volumen von 6 Metern ist von oben nach unten abgeschmolzen. Das ist ein massiver Verlust. Wir haben also in diesem Sommer wirklich einen extremen Sommer erlebt. So, und wir haben seit 5 Jahren 4 Dürrejahre, die extrem sind, wo einfach das Wasser fehlt. Und Sie müssen sich das so vorstellen, das Wasser kann man ja jetzt nicht einfach ausgleichen. Also ich rede jetzt von Regen, ne? Das fehlt uns einfach. Da müsste es ja eigentlich Jahr für Jahr viel mehr regnen, damit Sie diesen Wasserhaushalt wieder ausgleichen. Passiert aber nicht. So, das bedeutet, dass wir mit einem Defizit weiter in die folgenden Jahre gehen und die Projektionen des Deutschen Wetterdienstes zeigen eindeutig, bis Ende des Jahrzehnts wird Deutschland wärmer. Europa wird wärmer. Europa ist Hotspot, einer der Hotspots auf dem Planeten der Kontinente. Also von den ganzen Kontinenten ist es der Hotspot, wo die Temperatur steigt.
Wenn Sie das
jetzt
so schildern, ist denn sind diese Kipppunkte vielleicht schon erreicht, die man sagt, wo
also
das
Klima kippt? Ja, es gibt eine Studie, die kam ja in diesem Sommer raus vom PIC, die das zeigt, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, ja, die zeigt, dass zwischen 1 und 1,5 Grad bereits Kipppunkte getriggert sind. Ja, also zum Beispiel die Westantarktis, man geht ja davon aus, dass das schon getriggert ist. Und auch weitere, ganz schlimm ist es, wenn irgendwann quasi Grönland stärker schmilzt. Wir haben schon massive Verluste in Grönland oder wie gesagt auf den Gletschern. Aber wenn wir Grönland uns anschauen, dass diese Eismasse ragt ja bis 3 Kilometer hoch, ganz kurz. Wenn es sich weiter aufheizt und diese Eismasse sinkt, sinkt sie in eine bestimmte Region, wo es warm ist und dann beschleunigt sich das und es kann eben auch zu Rutschungen kommen, wo quasi massiv viel Eis verloren geht. Also die Klimakatastrophe, ich nenne es eine Katastrophe, weil sie bei uns in Deutschland keine Katastrophe ist, bedeutet das nicht, dass sie woanders auf dem Planeten das nicht ist. Die Klimakatastrophe ist die Pandora, ist die Büchse der Pandora. Ja, wir wissen nicht genau, wann, wo, was diese Kipppunkte mit einer interagieren und dann sich noch verstärken. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir so schnell wie möglich, also wir reden ja von 1,5 Grad Marke, ne, die wir bis Ende des Jahrhunderts eigentlich nicht überschreiten wollen. Ne?
Aber die haben wir ja eigentlich fast schon.
Ja, die haben wir fast schon. So, aber wir wollen diese Marke ist eigentlich auch schon zu hoch. Wir haben jetzt schon zwischen 1 Grad und 1,2 Grad schon diese massiven Veränderungen auf dem Planeten. Ja? Was soll denn bei 1,5 Grad sein? Was soll bei 2 sein? Und die Projektionen sind ja 2,8 bis 3 Grad. Und eine,
Eine durchgehende Anpassung an eine fortschreitende Erhitzung ist nicht möglich, weil es enorme Ressourcen verbrauchen würde bis zu einem bestimmten Punkt. Und irgendwann macht sich das ganze System selbstständig, weil der Planet, noch ein Satz, weil der Planet auf unser Handeln wirkt, auf diese Erhitzung. Und dann haben wir echt, dann haben wir ein Problem. Aber ein gewaltiges.
Also was möchte ich vielleicht ergänzen, was die Kipppunkte angeht, diese Szenarien angeht, glaube ich, hier niemand in der Runde dabei, der das wirklich diese Modelle errechnet hat. Was ich weiß, ist natürlich, dass diese Kipppunkte vom Peak, da sind Studien, da sind Analysen. Und es gibt aber auch Klimaforscher, beispielsweise Max-Planck-Institut in Hamburg, die sagen genau das Gegenteil. Es gibt eigentlich nicht den Point of No Return. Die sagen, es lohnt sich immer gegen die Erderwärmung zu kämpfen. Und ja, es ist nicht so, dass alle so irreversibel sind. Deshalb ist mir zum Beispiel als Bauingenieurin wichtig, dass wir auch am Boden darauf reagieren. Stichwort Klimaanpassung. Nicht nur hier, sondern auch gerade die ärmeren Länder, die jetzt schon unter dem Klimawandel leiden. Und ich glaube, dass auch noch sehr viel Potenzial.
Aber wir sind noch nicht in einer Situation, wo Klimaschäden irreversibel sind, wenn ich Sie jetzt richtig
verstehe. So verstehe ich die Klimaforscher in Hamburg und dann auch in Potsdam. Also, dass die jetzt nicht sagen, das ist vollkommen verloren, wir stehen am Abgrund sozusagen, sondern wir können das noch schaffen, eben durch diese Maßnahmen, die wir hier besprechen.
Bestimmte Kipppunkte eben nicht. Und das ist zum Beispiel die Westantarktis, die von unten angeknabbert wird, vom warmen Wasser. Das können Sie nicht umdrehen. Sie können Eismassen, die abgeschmolzen sind, über Tausende von Jahren angewachsen sind oder noch über längere Zeiträume, die können Sie nicht wieder aufbauen. Das wäre ja das Reversible.
Aber deshalb ist ja umso wichtiger, wirklich noch technologieoffener zu sein und nicht nur über Minderung zu sprechen durch Ausbau erneuerbarer Energien, sondern wir müssen auch über CO2 als Rohstoff sprechen, also Utilization, da forschen auch Potsdamer daran. Es gibt natürlich auch die CO2-Speicherung, die wir hier verteufeln, aber in Norwegen einkaufen.
Und also wo
es
gibt wir ja, glaube ich, inzwischen schon Abkommen haben, CO2 nach Norwegen zu schaffen, um sie aus der Atmosphäre rauszunehmen.
Und Wasserstoffhochlauf wird gerade im Norden behindert. Also wir zeigen gerade, wie es nicht geht. Wir reden von CO2-Budgeten, schließen aber uns alle Wege dahin und sagen, das reicht nicht um 1,5
Wenn es um Technologieoffenheit geht und auch die wirtschaftliche Frage von Klimaschutz, jetzt dieses Beispiel, das ich da gebracht habe, dass man ja in der Sahara riesige Felder von Solarmodulen installieren könnte und dass so wenig investiert wird. Warum ist das eigentlich so? Das wäre doch ein ganz lohnendes Objekt, gerade wenn Solarstrom etwas ist, das man billig kriegen kann, auch vielleicht auch teurer dann wieder verkaufen kann. Warum wird gerade da so wenig investiert? Warum fokussieren wir uns nur auf den Windpark hier in Deutschland?
Das machen wir gar nicht nur. Also momentan ist, glaube ich, allen in der Energiewirtschaft ist vollkommen klar, diese Idee, die in Deutschland auch immer noch so rumgeistert, Deutschland könne sich zu 100% regenerativ selbst versorgen, das ist ja so ein Bild, was irgendwie mitschwimmt, das ist eigentlich vollkommen klar, dass das überhaupt nicht möglich ist. Also wenn wir von irgendwann mal 100% regenerativ sprechen und dann eben auch nicht nur den Strom, sondern auch Wärme, also das unbedingt. Ist ja noch viel mehr und was wir für den Verkehr brauchen, wird Deutschland immer ein Import, wir werden immer auf Energieimporte angewiesen sein.
Die was Idee, ja nicht schlimm ist.
Ja, genau.
Was erstmal nicht schlimm ist.
Genau. Und da ist ja die Idee, wenn man davon regenerativ spricht, ist ja, kommt da jetzt momentan der Wasserstoff ins Spiel. Das wird jetzt als Wasserstoff wird ja als das Öl bezeichnet. Und da findet momentan durchaus ein Wettrennen statt auf der Welt, bei dem Deutschland leider hinterherhinkt. Dabei wäre es die Chance, auch für den deutschen Mittelstand, für den Maschinenbau, in diese ganze Wasserstoffinfrastruktur zu investieren, dort auch Technik bei uns zu entwickeln. Und dann ist es ehrlich gesagt, erlauben Sie mir das, vollkommen egal, ob wir bei uns auf der Schwäbischen Alb noch 3 Windräder mehr oder weniger aufstellen. Wenn wir hier die Technik produzieren, die weltweit zum Einsatz kommt, um den Umstieg auf ein Wasserstoffmodell, wo man eben mit regenerativen Energie Wasserstoff erzeugt und den dann transportierbar und speicherbar macht in Tankern, in Pipelines und alle Anlagen, die man dazu braucht. Wenn wir die in Deutschland bauen, dann haben wir dort, das könnte unsere Autoindustrie werden. Da könnten wir wirklich uns retten. Und das wird blockiert in Deutschland, unter anderem mit folgendem Argument. Man ist sich nicht ganz einig, was denn jetzt als grüner Wasserstoff gilt, weil man hat Angst, dass die Franzosen oder sonst wer mit Atomkraft Wasserstoff macht und deswegen.
Also grün muss quasi mit regenerativer Energie grüner Wasserstoff.
Das kann ja das Endziel sein, aber auf dem Weg dahin ist es ja unsinnig.
Lassen Sie uns nochmal auf die internationale Ebene zurückkehren. Jetzt angesichts dieses Klimagipfels in Sharm el-Sheikh.
häufig ist es ja auch von politischen Konstellationen in einzelnen Ländern und in großen, wichtigen Ländern. Brasilien hatte bisher einen Präsidenten, der sich da einen feuchten Kehricht drum geschert hat, um Klimaschutz. In den USA war auch der Wechsel von Trump zu Biden. Hatte einen solchen Effekt wie jetzt von Bolsonaro zu Lula, der das wieder verstärkt, gerade auch den Amazonas schützen will. Das hängt sehr stark immer von politischen Konjunkturen ab und auch von der Frage, unter anderem, wie ich mit Demokratie umgehe in meinem Land. Das gilt ganz besonders für Trump und Bolsonaro, die gleichzeitig aber die Klimaschutzpolitik verteufelt haben. Ist da eine große Gefahr für die Entwicklung des Klimas?
Ich sehe da eine große Gefahr, insbesondere wenn die Klimaschutzdebatte so moralisiert, so ideologisiert abläuft. Und das ist eine spezielle deutsche Geschichte. Eigentlich ist das eine überschaubare Aufgabe, wenn man die richtigen Methoden und Wege angeht. Es ist eine Frage von technologischer und sozialer Innovation. Also Klimawandel ist lösbar, wenn wir das wirklich ernst nehmen. Und natürlich ist jetzt für die Klimakonferenz ganz wichtig zu schauen, wie die Spannungen sind. Aber die gute Nachricht ist ja, dass es nicht dazu geführt hat, dass jetzt irgendwie das Klima hinten ranfällt, sondern es ist zu erwarten, dass zumindest mal die Außenministerin Baerbock ein Finanzinstrument vorschlägt mit, es ist vielleicht ein Mosaikstein, womit man damit anfängt, solche Kooperationen zu finanzieren, Klimaanpassung zu finanzieren. Da ist sie dabei. Und wenn das ihr gelingt mit anderen Ländern, wäre das tatsächlich in dieser Klimakonferenz ein großer Schritt.
Also ich muss noch mal reingrätschen, weil die Aussage, dass Klimakrise ist lösbar, ist gibt ein falsches Bild ab.
Das ist einfach, das ist doch lesbar, wenn man das Richtige tut oder ja, nicht. Oder wollen Sie, oder
nein,
ist das etwas, was für Sie nicht lösbar sein darf?
Ne, das ist doch Quatsch. Lassen Sie mich doch erst. Ich habe ja gerade, ich habe noch nicht mal angefangen zu argumentieren und Sie brechen da voll rein. Die Klimakrise ist im vollen Gange und als Lösung, was ist denn die Lösung? Das Einzige, was wir erreichen können, ist das Abflachen der Erhitzung. Das ist das Einzige, aber das ist keine Lösung. Es wird trotzdem weiterhin für Zerstörung sorgen. Und ich weiß gar nicht, was
Jahrhunderte jetzt... Jahrhunderte von Jahren, da sind wir aber uns einig.
Darf ich mal kurz nachfragen? Also das heißt, eigentlich ist es kaum noch rückgängig zu machen. Sind wir in dem Zustand, also aus Ihrer Sicht, dass wir nur noch das Schlimmste verhindern können?
Das ja sowieso, weil Sie, wenn wir auf dem Pfad weitermachen, so wie jetzt, und das ist nicht meine Meinung, das sagen die Wissenschaftler, lassen Sie mich doch mal ausreden. Wenn das sich weiter fortsetzt, sind wir ja bei einer Zerstörung von 2,5 bis 3 Grad etwa, und das ist eben eine Zerstörung, da können wir uns nicht anpassen. Und das, was wir schon haben, die Veränderung auf dem Planeten, das läuft ja noch weiter, auch wenn wir sofort aus den Fossilen aussteigen würden, wird das ja noch weitergehen. Also es gibt nicht dieses Klimakrise lösen. Es ist ein Abdämpfen, das ist gerade mal möglich. Und die Technologie an sich ist ja auch irgendwo das Problem, weil wir brauchen ja auch Energie, um diese Technologien zu installieren. Wenn Sie CO2 aus der Atmosphäre rausziehen wollen, ich habe nichts dagegen. Man kann da forschen ohne Ende, aber es ist einfach im Moment nicht praktikabel und als Option auch einfach schwierig, weil es auch von denen dann benutzt wird und zwar übrigens wirklich ideologisch, um in die Zukunft das immer weiter zu schieben. Und was wir machen müssen, ist Reduktion der fossilen Energieträger. Daran kommen wir einfach nicht vorbei. Und natürlich können wir auch weiterhin Technologien benutzen. Aber das ist jetzt nicht die Lösung. Wir müssen raus aus den Fossilen.
Ja gut, das ist wahrscheinlich auch umstritten. Die Frage ist nur, wann gelingt uns das? Es wird ja auch immer gesagt, es sei Brückentechnologie. Die haben wir jetzt so lange, bis die Regenerative in großem Umfang zur Verfügung steht. Es ist jetzt beschlossen worden, 2035 in Europa keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor zu bauen. Wie lange wird das dauern? Wie lange müssen wir damit rechnen, selbst wenn wir aus den fossilen Energieträgern raus wollen? Wie lange brauchen wir sie trotzdem noch?
Da mag ich mir länger, glaube ich, als wir es uns momentan ausdenken. Und das Wichtige ist, wie gesagt, dass wir eben parallel halt in neue Technologien einsteigen und natürlich auch
Also wir müssen beides machen. Wir müssen uns natürlich auch an die Erderwärmung anpassen. Wenn ich sehe, wie zum Beispiel dieses Hochwasser im Ahrtal, wenn uns nicht mal unsere Katastrophe, wir reden hier von Klimakatastrophe und unsere Katastrophenschutzbehörde kriegt es nicht mal hin, den Leuten, die Leute rechtzeitig aus dem Bett zu klingeln, dass sie nicht ertrinken in den Fluten. Das war ja katastrophal. Und dann wird hinterher kleben sich die Jugendlichen auf die Straße oder die Studenten und wollen die Welt retten. Dann fangen wir doch bitte mal damit an, den Katastrophenschutz. Wir müssen uns auf beides, wir müssen uns darauf vorbereiten. Ja. Ich wollte noch was zum Verbrennerverbot. Ja. Wichtiges Thema. Das Verbrennerverbot ist der nächste Irrsinn, in den wir reinlaufen. Natürlich müssen wir auf Diesel und Benzin, davon müssen wir runterkommen. Aber ob es nur die Batterieelektrik ist, weiß jetzt noch kein Mensch. Das weiß niemand in der Autoindustrie, das weiß niemand in der Politik, weder in der EU noch sonst wo. Wir können das Ziel vorgeben, wir wollen den CO2-Ausstoß im Verkehr senken und müssen da. Aber wie wir das erreichen, müssen wir doch bitte Ingenieuren und der Wirtschaft überlassen. Ja, aber
was ist denn Ihr Vorschlag? Also das Effizienteste ist nun mal die Batterietechnik. Wenn Sie jetzt eine bessere Technik haben,
das wird sich durchsetzen.
Ja, das ist Batterie. Deswegen ist die Industrie ja auf dem Weg dahin.
Die Industrie ist auf dem Weg dorthin, weil sie von der Politik dazu gedrängt wird.
Weil sie am effizientesten ist.
Sie sind doch auch für Technologie. Ist doch eine technologische Lösung. Anpassung und Technologie, absolut.
Die andere Variante sind
Speicherung
ja diese,
und Nutzung.
Ja, aber diese Technologieoffenheit, wir haben ja alle Technologien.
Technologie ist nicht das Hindernis. Technologie ist die Lösung, Herr Telli, nicht das Hindernis. Und Klimakrise ist für mich nach wie vor lösbar, auch wenn wir uns über die Begriffe nicht einig sind. Sie sagen, das bleibt, so CO2 sind wir uns einig, bleibt ja hunderte von Jahren in der Atmosphäre. Also wir können das abflachen. Aber auch das wäre für mich eine Lösung. Es ist jetzt schon klar, dass selbst bei 1,5 Grad Ziel einige Länder, die Inselgruppen untergehen. Also hören wir auf zu sagen, wir brauchen keine Anpassung. Wir müssen dringend auch uns anpassen, um auch diese Länder auch helfen zu können.
Das war jetzt
noch
ein Stichwort gewesen. Also ich habe jetzt, mach mal dann kurz einen Break, dass wir sagen, also wir müssen einsparen, wir müssen raus aus bestimmten Energieträgern, wir müssen neue pushen und vor allen Dingen, wir müssen durch Technologie diesen Effekt auch noch verstärken, durch vom grünen Wasserstoff bis hin zu der Frage, wie wir möglichst energieeffizient in Zukunft produzieren und auch leben. Dieses Stichwort mit den Inselstaaten, Malediven, Tuvalu und Vanuatu, die beiden letzteren, sind nicht so bekannt bei uns in der Südsee-Inselarchipele. Die sind ja sozusagen am Absaufen. Also jedenfalls ist die Gefahr relativ groß, dass sie durch den steigenden Meeresspiegel irgendwann mal verschwinden. Zumindest Tuvalu ist, glaube ich, ganz besonders gefährdet. Da siedelt man schon Menschen um. Das sind die unmittelbaren Folgen dieses Klimawandels. Ist da, was ist da eigentlich oder wie versuchen wir diesen den schwächsten Gliedern in dieser Kette zu helfen?
Ja, das ist uns auch im Global Forum extrem wichtig, weil es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Wer hat was verursacht und wer leidet darunter? Und es ist ganz klar, dass die Industrienationen, dass in diesen Klimakonferenzen auch eine Lösung gefunden werden muss für diese Länder. Und das ist auch wieder anpassen, dummerweise, weil dort eben keine, also selbst bei 1,5 werden einige Länder untergehen und da braucht es jetzt Schutz. Nicht nur im Katastrophenfall, also Stichwort globaler Schutzschirm, was Außenministerium aufgelegt hat, sondern auch ein gefülltes Topf für Klima, also ein Klimafonds und auch Zahlungen der Industrieländer, damit man dort auch wirklich, also ich will jetzt nicht sagen evakuieren, aber wir müssen tatsächlich eine Lösung für die finden, ist doch völlig klar. Ist doch völlig klar. Deshalb ist Anpassung für mich Hand in Hand mit Klimaschutz. Es ist kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Und ich könnte auch über Anpassen eigentlich auch alles definieren. Ja. Also wir passen unsere Wirtschaft, unsere Art zu wirtschaften, Stichwort Kreislaufwirtschaft. Wir passen unser Energiesystem an, also von fossil zu erneuerbar. Wir passen unser Mobilitätsverhalten von immer mehr Autos in den Städten hin zur Stadt der kurzen Wege.
Der Klimawandel ist keine Zukunftsmusik, sondern wir stecken bereits mittendrin, sehr viele Menschen.
Positiv belegt. Das ist kein Ablenkungsmanöver, was in Deutschland so bezeichnet wird, offenbar. Aber für mich ist es gehört absolut zusammen. Das ist eine deutsche
Spezialität. Noch kurz zum Anpassen. Ein gutes Beispiel habe ich auch noch zu dem, was mich da grundsätzlich wirklich besorgt. Diese Technologiefeindlichkeit in Teilen der deutschen Klimabewegung. Also wirklich, das ist eher für mich so eine fast schon religiöse Bewegung, die irgendwie den Weltuntergang nicht herbeisehend, aber irgendwie auch was Faszinierendes daran hat und so ein Zurück zu Natur und wir müssen, das hat teilweise wirklich schon was Irrationales für
also
mich.
Also das ist jetzt Quatsch, und, was Sie sagen.
Nein, ist es nicht.
Das ist richtiger Unsinn. Also überlegen Sie nochmal, ob Sie das wirklich weiterführen wollen. Das ist wirklich Unsinn.
Und diese Technologiefeindlichkeit, die da mitschwingt, zeigt sie zum Beispiel auch beim Thema Gentechnik. Bei Anpassung geht es auch darum, wie können wir die wachsende Menschheit zukünftig auch in trockeneren Gebieten ernähren. Und da kann Gentechnik eine ganz wichtige Rolle spielen, dass wir Getreidesorten und anderes entwickeln, die mit der Klimaerwärmung klarkommen. In Deutschland ist das ja das Teufel.
Aber da gibt es Projekte vom Auswärtigen Amt, wenn das Sie beruhigen kann, hitzeresistente Ernährung.
Wie hitzeresistent wollen Sie es denn haben?
Also ich wollte nur das Beispiel nennen, dass es da auch was gibt.
Aber wie weit wollen Sie denn mit der Hitzeresistenz gehen?
Weiß ich nicht.
Haben Sie eine Idee, wenn das immer fortschreitend sich weiter erwärmt?
Das müssen die Landwirtschaft und die Ökolandwirtschaft sagen.
Wir haben das Problem, wir haben auch eine Begrenzung, eine Anpassung, nämlich an die Sendezeit. Wir sind auch gerade an der Zielgeraden, nicht beim Klimaschutz leider, sondern in der Sendung. Özenterli, man sagt ja immer am besten, wenn man etwas kritisiert, und Sie haben das ja in sehr dunklen Farben jetzt alles gemalt, dann fängt man am besten bei sich selbst an. Was bedeutet denn das eigentlich für uns? Die meisten von uns leben im Wohlstand, wir brauchen unglaublich viele Ressourcen, die wir eigentlich auch für andere Dinge bräuchten. Was können wir da eigentlich machen? Was kann jeder Einzelne da tun?
Also dieser Gedanke, dass jeder Einzelne die Welt retten kann, das können wir ja erstmal vergessen.
Das meine ich nicht, sondern dass jeder bei sich selbst anfängt.
Ja, Sie können alles Mögliche probieren, den CO2-Ausstoß abzusenken. Sie können weniger konsumieren und so weiter, aber Sie kommen unter eine bestimmte Schwelle nicht runter, weil die Straßenbahn draußen ja auch fährt, die ja auch Sie müssen das ja auf Ihr Budget berechnen. Da kommen Sie nicht runter. So, also kann das eigentlich nur funktionieren, oder die Autos, die Autobahnen, die gebaut werden und so weiter und so weiter. Ne? Sie müssen das quasi in Bahnen lenken, und dafür sind Gesetze da, und sie müssen halt Vorgaben machen, und das ist ja auch nichts Negatives, das ist kein Verbot, sondern sie geben der Industrie ja auch einen Rahmen, wo sie investieren kann. Ja, also es wird ja, ich drehe das jetzt mal um, ne? Umgekehrt, da wird immer Verbot, und es ist eben kein Verbot, wenn wir dieses Problem lösen wollen, wie Sie sagen, dann müssen wir halt irgendwie auch versuchen, das wirklich schnell zu machen, und das geht eben nur mit Effizienz, mit Gesetzen, an die wir uns dann alle halten, weil Sie können ja noch so viel einschränken, ich kann so viel einschränken. Wenn andere das nicht tun, haben wir nichts erreicht.
Ja? Es gibt viele Abkommen, aus denen ja solche Gesetze fließen sollen, aber bisher ist da auch tatsächlich zu wenig passiert.
Naja, 40 ist keine Lösung, 40 ist eine Luxuslösung, die können sich auch Industrienationen gerne leisten, aber wenn ich auf die Milliarden Menschen in Afrika, in Asien blicke, geht es dort um andere Bedürfnisse und unterschiedliche Entwicklungsstadien auch dieser Länder. Jede Sekunde wird 1,2 Mensch geboren, und wir bleiben länger und bleiben gesünder. Insofern ist unsere einzige Chance, also der Ressourcenverbrauch wird zunehmen, ob das Materialien, ob das Rohstoff, ob das Energie ist, das wird zunehmen, weil die Länder wachsen wollen und für sich genau das Gleiche erreichen wollen wie
wir. Aber Wohlstand ist möglich, auch ohne Ressourcen, also ohne Zerstörung der Erde.
Mit Kreislaufwirtschaft. Wir müssen die Natur als Ressource begreifen, erneuerbare Energie, Biodiversität etc. Aber die Natur ist auch Gefahr, und insofern sollten wir alle nicht so naiv sein. Also Natur ist Ressource und Gefahr, und das gehört einfach zusammen gedacht.
Das ist ja ein schönes Schlusswort, zumindest als Anregung, wie man mit diesem Problem, das ja wirklich ein sehr großes Problem ist, vielleicht das größte Problem der Menschheit, auch weiter umgeht. Ich bedanke mich bei Lamia Messari-Becker, bei Özenterli und bei Daniel Gräber. Die Deutsche Bahn, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, hat es leider nicht geschafft, uns auch noch Pauline Brünger von Fridays for Future hier vorbeizubringen. Sie hat es nicht mehr geschafft, ins Studio zu kommen. Sie gerne hier bei uns gehabt zu diesem Thema. Es ging ja um den Klimagipfel in Sharm el-Sheikh. Und die nächste aktuelle Phoenix-Gesprächssendung, das ist unter den Linden am kommenden Montag um 22.15 Uhr mit Thomas G. Becker. Jetzt wartet Hans-Werner Fittkau.